Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Jemand, der eine Osteoporose-Diagnose bekommt, fühlt sich alt.
Die Awareness ist in der Bevölkerung überhaupt nicht vorhanden. Und das ist doch eine Erkrankung, die nur im hohen Alter auftritt. Und das kann ich auf gar keinen Fall haben. Das spielt keine Rolle.
Und deswegen wird häufig auch die Osteoporose als Kinderkrankheit bezeichnet, weil eben Störungen im Knochenstoffwechsel durch zum Beispiel unzureichende Zufuhr von Kalzium oder Nahrungsmitteln dazu führen kann, dass es eben in frühen Jahren auch schon zur Osteoporose und zum Knochenschwund kommt.
Das war für mich was ich immer wieder gehört habe, aber was nichts mit mir zu tun hatte.
Sigrid Kohn hat vor 3 Jahren erfahren, dass sie Osteoporose hat. Damals ist die Berlinerin noch keine 60.
Ich war bei meiner praktischen Ärztin und ich hatte Schmerzen im Arm. Und ich habe Arthrose, das sieht man an meinen Fingern. Und dann dachte ich, oh, jetzt fängt die Arthrose an weh zu tun. Und meine Ärztin meinte dann eben, ja, gehen Sie mal zur Untersuchung. Und so kam das. Ich habe da aber immer noch nicht an Osteoporose gedacht.
Die Hausärztin überweist Sigrid Kohn aber sofort zu einer Osteoporose-Spezialistin.
Und mir war auch da immer noch nicht klar, dass jetzt Osteoporose untersucht wird. Ich dachte, ich bin wegen Arthrose da. Und sie machte dann eben die übliche Untersuchung mit mir, wertete dann die Daten aus und aufgrund der Daten, die sie gesehen hat, meinte sie, sie sind ja noch relativ jung für Osteoporose und es ist auch noch nicht so schlimm, aber ich würde Ihnen sehr stark raten, gleich zu Tabletten zu greifen, da das eben eine gute Methode wäre, vorzubeugen, dass es schlimmer wird.
Mürbe Knochen. Wie wir uns vor Osteoporose schützen können. Von Christine Westerhaus.
Osteoporose. Rund 6 Millionen Deutsche sind davon betroffen. Ab einem Alter von etwa 65 Jahren steigt das Risiko für diese auch als Knochenschwund bezeichnete Krankheit signifikant an. Besonders bei Frauen. Doch nicht selten wird das Problem erst erkannt, wenn die Betroffenen nach einem harmlosen Sturz einen Knochenbruch erleiden. Viele Menschen unterschätzen einfach das Risiko für eine Osteoporose. Und oftmals bleibt sie auch von Ärzten unerkannt. Dabei kann mit der richtigen Vorsorge und einer frühzeitigen Diagnose viel getan werden, um die Knochen zu schützen, sagt Heide Segelkopf. Sie ist Osteologin am Endokrinologikum in Göttingen und Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Osteologie.
Ist nicht mehr wie früher, so nach dem Motto, ich habe jetzt diese Krankheit und ich kann an der Knochendichte gar nichts mehr machen und ich kann das Schlimmste nur verhindern und muss das für den Rest meines Lebens einnehmen. Und da hat sich ganz, ganz viel geändert im Vergleich zu den letzten, was weiß ich, 20 Jahren.
Hallo, grüße Sie. Hallo. Kommen wir da rein, ja?
Das Amedes Facharztzentrum in Hamburg. Susan Anton Kovac hat heute einen Termin für ihre erste Knochendichte-Messung.
So, Sie dürfen gerne sich da hinsetzen. Sie kommen das erste Mal zu uns?
Ja.
Das ist eine Röntgenmessung mit schwacher Strahlung. Wir messen an Hüfte- und Lendenbereich.
Die Knochendichte-Messung ist eine Standarduntersuchung, mit der eine Osteoporose diagnostiziert wird. Das Gerät erinnert an eine überdimensionierte Solariumbank. Über die Liegefläche ragt ein beweglicher Messarm, der in mehreren Schritten über den Körper fährt. Er schickt Röntgenstrahlen durch die Wirbelsäule und misst, wie gut diese durch die Knochen hindurch diffundieren. Je brüchiger das Skelett, umso mehr Röntgenstrahlen können durch den Knochen dringen, erklärt die Arzthelferin.
Dann wird die Kamera gleich über Sie rüberfahren. Die fährt schon mal in ihre Anfangsposition, nicht erschrecken.
Susanne Anton Kovac legt sich mit dem Rücken nach unten auf das Gerät. Dann startet die Messung. Schon nach wenigen Minuten ist die Prozedur beendet.
So, das war die Messung. Das war's schon.
Auf dem Computerbildschirm erscheint nun ein Diagramm mit grün, gelb und rot gefärbten Balken. Grün kennzeichnet Bereiche mit hoher Knochendichte, gelb und rot Bereiche mit geringerer Dichte.
Also man misst ja den Oberschenkelhals. Das sind die Bereiche, ist wichtig. Und der Lendenwirbelbereich. Also da guckt man sich den ersten bis vierten Wirbel an. Da misst man dann die Dichte.
Die Auswertung der Messung übernimmt die Osteoporose-Spezialistin Katharina Bullmann.
So, und dann Kovac, dann haben wir jetzt hier das Ergebnis von der Knochendichte. Ich zeige Ihnen das einmal an dem Bild.
Ja.
Und am besten schaut man hier auf diese Grafik. Hier ist die Knochendichte aufgetragen, da das Alter. Das ist Ihr Messwert. Hier sehen Sie, liegen Sie ganz im altersentsprechenden Bereich.
Ja.
Also Sport ist auf jeden Fall gut, so gut wie es geht.
Ja.
Und hier liegen Sie so ein bisschen am unteren Ende des altersentsprechenden Bereiches. Da müssten wir nochmal eine Analyse machen. Wie ist Ihr Vitamin-D-Spiegel? Brauchen Sie Vitamin D regelmäßig? Mhm. Das wäre jetzt so meine Empfehlung.
Ja.
Und dann würde ich das so in 3-4 Jahren nochmal kontrollieren.
Ja.
Die Anfang 60-jährige Susan Anton-Kovac muss sich noch keine Sorgen um ihre Knochengesundheit machen. Anders als die Berlinerin Sigrid Kohn mit ihrer Osteoporose-Diagnose.
Ich bin total fit und gesund. Und das war aber eben noch mal eine andere Information. Denn das war klar, das ist was Langfristiges. Und es wird jetzt immer Thema für mich sein, auf irgendeine Art und Weise. Also es fühlte sich nicht gut an.
Sigrid Kohn soll jetzt Tabletten einnehmen, zur Vorbeugung. Bisphosphonate heißen die. Und deren Wirkstoffe hemmen die knochenabbauenden Zellen, die Osteoklasten. Klinische Studien haben gezeigt, dass Bisphosphonate das Risiko für einen Knochenbruch an der Wirbelsäule um 70% reduzieren. Doch die Medikamente können auch Nebenwirkungen haben. In seltenen Fällen verursachen die Tabletten etwa eine Kieferentzündung. Sigrid Kohn ist deshalb zunächst unsicher.
Irgendwann dachte ich dann, okay, ich habe jetzt also die Wahl, ich nehme diese Tabletten mit dem geringen Risiko, eine Kieferentzündung zu bekommen. Oder sitze ich vielleicht mit 80 im Rollstuhl, denn ich kenne tatsächlich 2 ältere Damen, die Osteoporose hatten, auch am unteren Teil der Wirbelsäule und tatsächlich im Rollstuhl saßen mit kurz nach 80. Und irgendwie konnte ich dann im Laufe der Monate mich damit anfreunden und dachte dann, ach, ich mache das jetzt einfach und jetzt geht's mir auch gut damit.
Bisphosphonate werden schon seit den 1980er Jahren als Therapie bei Osteoporose eingesetzt. Und sie sind sehr wirkungsvoll, betont Osteoporose-Spezialistin Katharina Bullmann.
Ich sag mal, Osteoporose-Medikamente sind im Gegensatz zu anderen Medikamenten extrem effektiv. Das heißt, Osteoporose-Medikamente reduzieren ihr Risiko 50-80% für eine zukünftige Fraktur. Das ist extrem. Das haben wir fast in keinem anderen Fachbereich, wenn man über Medikamenteneffektivität redet. Deswegen, ich rede auch viel mit Patienten und bin auch zurückhaltend in meiner Empfehlung, was Therapien anbelangt, aber man muss natürlich auch sehen, was man sich für ein Risiko einhandelt, wenn man nicht therapiert. Man kann das selber bewusst entscheiden, ja, aber...
Dazu muss man aber überhaupt wissen, dass man Osteoporose hat. Bislang ist es ja so, dass der Knochenschwund meist unbemerkt geschieht.
Es gibt keine ersten Anzeichen. Das ist leider das Problem. Das heißt, Sie merken erst, wenn die Folgen der Osteoporose eingetreten sind, nämlich der Knochenbruch. Die Osteoporose selber tut nicht weh, die merkt man überhaupt nicht. Ja, aber man könnte bemerken, dass man mehr Knochenbrüche oder leichter sich die Knochenbrüche zuzieht als andere Menschen. Das wäre ein Frühsymptom, aber dann ist eigentlich das Kind schon in den Brunnen gefallen, dann ist es schon passiert. Das heißt, es gibt kein Frühsymptom.
Daher ist wichtig, dass Frauen spätestens mit über 70 Jahren und Männer über 80 eine Knochendichtemessung machen lassen sollten. Das zumindest empfehlen die Fachleute. Sigrid Kohn ist mit ihren 62 Jahren eigentlich noch zu jung für eine Osteoporose. Doch sie ist genetisch vorbelastet. Ihre Mutter litt ebenfalls an Knochenschwund. Inzwischen ist die Berlinerin froh, dass die Krankheit früh entdeckt wurde.
Auf jeden Fall war es ein Segen, denn ich hatte dann zwar den Stress, mich mit diesen Informationen auseinanderzusetzen, aber ich hatte die Wahl und darüber bin ich sehr froh. Und ich bin sehr froh, dass ich dann angefangen habe, zu diesem Osteoporosekurs zu gehen, der mir einfach super gut tut. Also der macht irre Spaß und tut mir sehr, sehr gut.
Denn Muskelkraft stärkt das Skelett. Sigrid Kohns Ärztin hat ihr sofort auch einen Sportkurs empfohlen, der auf Menschen mit Osteoporose speziell abgestimmt ist. Seit 2 Jahren geht die Pressereferentin einmal pro Woche zum Muskeltraining. Jeden Freitag, morgens um 8.
Als meine Töchter die Website gesehen haben von diesem Studio, sagten sie, oh Mama, das ist ja ein Oldie-Studio. Und also, wir sind da 8 Frauen in dem Kurs und haben alle Osteoporose.
Hallo für alle. Braucht ihr jemanden den Trainingsplan?
Sigrid Kohn braucht ihn nicht. Sie kennt ihren Trainingsplan mittlerweile auswendig.
Also der wurde zusammengestellt ganz am Anfang, als ich hier angefangen habe. Ist mit mir eine Stunde gecheckt worden, was brauche ich, was ist meine Diagnose, was sind die guten Übungen. Und dann ist da nach einem Trainingsplan erstellt worden und diese Übungen mache ich jetzt erstmal hier für eine halbe Stunde, die einzelnen Übungen. Und das sind alles Übungen, die eben, denn meine Osteoporose ist hauptsächlich im unteren Rücken, in der unteren Wirbelsäule. Und das sind alles Übungen, die vor allem die untere Wirbelsäule stärken.
Für die erste Übung nimmt sich Sigrid Kohn einen fußballgroßen Ball. Im Liegen rollt sie ihren Lendenwirbelbereich darauf hin und her.
Genau. Also das mache ich, indem ich versuche, jeden Wirbel einzeln abzurollen und so die Wirbelsäule beweglicher wieder mache, vor allem im unteren Bereich, wo sie auch ein bisschen unbeweglicher geworden ist.
Das individuelle Training dauert etwa eine halbe Stunde. Für die 62-Jährige ist dieser zusätzliche Sport mehr als nur eine Vorsorgemaßnahme.
Also erstens mal, ich mache das ja freitagmorgens, bevor ich dann an den Schreibtisch gehe, habe ich jeden Freitag super gute Laune, schon mal hierher zu kommen, die netten anderen Frauen zu treffen, mit denen Sport zu machen. Und ich fahre dann nach Hause an meinen Schreibtisch und bin so richtig fit und motiviert. Und langfristig mag ich eben, dass mein ganzer Körper gestärkter ist, fitter ist, dass ich mich insgesamt viel besser fühle, ja, und dass ich einfach auch Muskeln aufbaue, das mag ich deutlich.
Nach dem individuellen Training geht die Gruppe aus 8 Frauen in den Nachbarraum, zum sogenannten Galileo. Wie der funktioniert, erklärt der Trainer.
Genau, also das Galileo ist hier, ich sag mal, die Wackelplatte, kommt ursprünglich aus der Raumfahrttechnik, dementsprechend auch Galileo, weil man ja, wenn Leute länger im Weltall waren, auch die Probleme mit Knochenschwund und so weiter hat. Macht man an und kann dann hier sozusagen die Frequenz einstellen. Ich kann das einmal anmachen. Kann das hier hochstellen. Ja, und dann wackelt das Ganze eben. Und man stellt sich dann ohne Schuhe. Ja, machen wir ruhig, genau, klar. Ohne Schuhe rauf. Und die Idee dahinter ist halt eben, ja, dass Osteoporose, ja, Knochenschwund, da kommt, dass man mehr, ich sag mal, Zellen hat, die den Knochen abbauen. Und Knochen sind eben, Knochen sind ja eben veränderbares Gewebe. Das heißt, Knochen reagieren genauso wie Muskeln auf Belastung. Ja, man sagt sozusagen, Form follows Function. Ja, das heißt, Knochen ist veränderbar und eben auch die Knochendichte. Und durch dieses Wackeln werden eben die entsprechenden Reize gesetzt, um ja dem Knochen den Reiz zu geben, wieder stärker zu werden, sozusagen mehr Osteoblasten, also die Zellen, die den Knochen am Ende aufbauen, zu bilden. Genau, das ist die Idee dahinter.
Knochen verhalten sich ähnlich wie Muskeln. Werden sie nicht genug belastet, bauen sie Substanz ab. Dazu kommt, Muskeln verlieren mit zunehmendem Alter automatisch an Masse. Auch wenn wir uns genauso viel bewegen wie in jungen Jahren. Und durch diese Sarkopenie, den Muskelschwund, verlieren die Knochen zusätzlich an Stabilität. Katharina Bullmann.
Wenig Muskelkraft ist gleichzeitig noch ein zusätzliches Risiko für die Entwicklung einer Osteoporose. Da muss die Knochendichte dann gar nicht so schlecht sein. Aber mit wenig Muskelkraft haben sie auch sozusagen höheres Risiko, dass, wenn sie fallen, das etwas bricht. Weil sie da keine zusätzliche Stütze mehr haben. So kann man sich das, finde ich, immer ganz gut erklären.
Deshalb sollte bei einer Osteoporose-Untersuchung auch die Muskelkraft mit in den Blick genommen werden. Heide Siegelkopf.
Wenn man viel Muskelkraft hat, ist eine sehr günstige Situation für den Knochen. Aber im höheren Alter verliert man eben an Muskelkraft. Und das müssen wir mehr in den Blick nehmen. Das können wir auch messen. Wir können auch die Menge an Muskel messen. Und eigentlich wäre es optimal, wir hätten auch Möglichkeiten, den Muskel sozusagen zu fördern und den Muskel zu trainieren und die Muskelfunktion, damit eben das Stürzen reduziert wird.
Mit gezieltem Training und wenn nötig mit Medikamenten können Osteoporose-Betroffene heutzutage viel tun, um ihre Knochen trotz Diagnose zu stärken. Aktiv. Auch die richtige Ernährung ist dabei wichtig.
Man kann darauf achten, dass man sich erstens gesund ernährt und gesund verhält. Ja, also möglichst nicht rauchen, das gilt ja für viele Erkrankungen.
Betont Katharina Bullmann.
Nicht zu dünn sein, ja. Also niedriges Körpergewicht ist eher ein Risikofaktor für Osteoporose, während Übergewicht tatsächlich, da macht das nichts. Ja? Also lieber 1-2 Kilo mehr, ne? Da hat man genug Substanz für den, auch für den Knochen. Ausgewogene Ernährung, kalziumreiche Ernährung, ja? Zum Beispiel alle, die jetzt keine Milchprodukte zum Beispiel vertragen oder sie nicht essen mögen, ist in der europäischen Ernährung der Hauptlieferant oder einer der Hauptlieferanten von Kalzium. Das gilt auch für die Kinder. Ja.
Letzteres ist wichtig und war lange nicht bekannt. Die Weichen für Osteoporose werden oftmals schon in der Kindheit und Jugend gestellt.
Da gibt es auch Untersuchungen zu, wie viel Kalzium man zuführt, insbesondere in den jungen Jahren, wie gut sich die Knochendichte aufbaut. Man muss ja immer wissen, dass die Knochendichte nicht mit 10 fertig und der Knochen ist nicht mit 10 Jahren fest. Ja. Sondern der entwickelt sich im Laufe des Lebens und bis zum 30. Lebensjahr nimmt die Knochenmasse zu. Das heißt, alle Einflussfaktoren in diesem Alter führen unter Umständen dazu, dass diese maximale Knochenmasse, maximale Knochendichte nicht erreicht wird. Und zu wenig Kalziumzufuhr verändert das. Sie müssen sich das so vorstellen, wenn man jetzt Beton gießen will, braucht man auch Sand. Wenn man keinen Sand hat, wird es nicht, ja, wird's nicht fest. Und Kalzium ist einer der wichtigen Bausteine für den Knochen. Es gibt auch den Spruch der IOF, das ist die Internationale Osteoporosis Foundation, die sagt, Osteoporose ist eine Kinderkrankheit mit geriatrischen Folgen.
Genügend Kalzium zu sich zu nehmen ist also wichtig. Genauso wie Sport zu treiben und das schon früh, am besten, wenn man jung ist.
Also es ist so, dass wir im Moment davon ausgehen, dass die maximale Knochendichte ungefähr mit dem 30. Lebensjahr, 25. bis 30. Lebensjahr erreicht wird. Und diese maximale Knochendichte hängt natürlich von verschiedenen Faktoren ab. Das heißt, es hängt davon ab, wie viel man sich bewegt vor allen Dingen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wie viel bewegt man sich? Dann wie viel Kalzium nimmt man auf und wie ist wahrscheinlich im Verlauf der Vitamin-D-Spiegel?
Vitamin D wird in der Haut durch Sonneneinstrahlung gebildet. In der Generation der Babyboomer waren die Knochen noch gut mit diesem Spurenelement versorgt. Heide Siegelkopf.
Gucken wir mal zurück in unsere eigene Kindheit oder wenn ich jetzt in meine Kindheit gucke, dann war man als Kinder war man immer draußen, aber wahrscheinlich auch ohne Sonnenschutz. Das heißt, Vitamin D wird kein Problem gewesen sein, weil man viel draußen war. Bewegung war auch viel, weil man auch viel draußen war.
Doch heutzutage sei das häufig anders, kritisiert die Osteologin. Viele Eltern müssen ihre Kinder regelrecht dazu zwingen, nach draußen zu gehen, sich im Freien zu bewegen, zu spielen.
Das heißt, diese maximale Knochendichte, die wir vielleicht erreicht haben, wird vielleicht die aktuelle Jugend nicht erreichen, weil die einfach nicht mehr dieses klassische, ja, wir sind draußen, sondern es wird sich verabredet zum Draußensein. Das ist ja schon seit vielen Jahren so, dass man sich verabredet zum Draußensein und dass natürlich unheimlich viel Handy, Computer ersetzt hat, die Freizeit draußen. Das heißt, wir sind gespannt, ob sozusagen die Generationen, die jetzt 30 sind, ob die dann die maximale Knochendichte überhaupt erreichen können und erreicht haben.
Nicht zuletzt ist es aber auch wichtig, in jungen Jahren genügend Nährstoffe aufzunehmen. Wer sich einseitig ernährt, läuft daher Gefahr, zu wenig Knochenmasse aufzubauen. Eine britische Langzeitstudie mit 55.000 Teilnehmenden ergab, dass diejenigen, die sich vegan ernährten, ein um 43% höheres Risiko hatten, Knochenbrüche zu erleiden.
Das ist auch noch ein zusätzlicher Problem, was wir heute viel mehr haben als früher, dass Eltern auch die Kinder mit vegan ernähren. Ich glaube schon, dass sowohl die vegane Ernährung oder auch Untergewicht bei Mädchen ein Problem für den Knochen langfristig ist. Solange jetzt kein Knochenbruch auftritt, kann das auch aufgeholt werden und die merken es ja dann meistens auch nicht. Also wenn jetzt kein Knochenbruch auftritt. Aber wenn man natürlich schon weiß oder wenn die Eltern wissen, oh, da ist vielleicht ein Problem da, dann ist es schon auch so, dass man sich kümmern muss. Also das Problem für den Knochen ist wahrscheinlich einfach dann erst später wirklich relevant. Und am Anfang steht das sicher nicht im Vordergrund.
Solche Risikofaktoren sollten wir alle, Frauen wie Männer, denn auch sie können Osteoporose bekommen, im Blick behalten, ohne gleich panisch zu werden. Das Risiko sollte einfach richtig eingeschätzt werden. Mit Hilfe von Fachärzten.
Also es ist nicht so, dass man sagt, macht es Sinn, ganz früh zu messen. Und da gibt es keine guten Daten, dass es wirklich eine Verbesserung bringt, wenn man früh misst, sondern was eigentlich das Ziel ist, zu evaluieren, gibt es bei mir selber ein Risiko? Ja, und das Wichtigste ist immer eigene Brüche. Da muss man ganz klar sagen, habe ich schon einen Bruch gehabt und wann? Ja, oder gibt es in der Familie jemand, der Brüche hat? Also Eltern vor allen Dingen, ne? Oder Geschwister. Hat irgendjemand Brüche. Ich glaube schon, dass jeder Bruch, auch der unfallbedingte Bruch, heutzutage genau angeguckt werden muss.
In ihrer Sprechstunde misst Heide Siegelkopf daher nicht nur die Knochendichte und Muskelkraft ihrer Patientinnen und Patienten. Sie fragt auch mögliche Risikofaktoren ab. beispielsweise Alkohol- und Nikotinkonsum, ob es bekannte Osteoporosefälle in der Familie gibt und bei Frauen, ob sie Kinder geboren haben und wenn ja, wie lange sie gestillt haben. Denn während Schwangerschaft und Stillzeit verliert der Knochen viel Kalzium. Die Menopause, also die Zeit nach der letzten Monatsblutung, belastet Frauen zusätzlich. Ihr Körper produziert nach den Wechseljahren weniger Östrogen, ein Hormon, das Frauen vor Knochenabbau schützt.
Also, was wir wissen vom Mechanismus ist, dass das Östrogen, wenn es vorhanden ist, das Zytokinfreisetzung im Knochenmark verhindert. Also da sind Makrophagen, also bestimmte Zellen, die also Empfängermoleküle für Östrogene haben. Und solange Östrogen da ist und diese Zellen funktionieren die wunderbar und wenn das Östrogen wegfällt, dann machen diese Zellen Zytokine. Und diese Zytokine, das sind zum Beispiel Interleukin 1, Interleukin 6 und TNF-alpha, die stimulieren dann die knochenabbauenden Zellen und die werden dann stimuliert.
Mit einer Hormontherapie ließe sich gegensteuern. Aber auch die ist mit Nebenwirkungen verbunden. Also auch wieder eine Abwägungssache. Den Forschenden ist bis heute unklar, warum der Körper nach der Menopause Knochenmasse abbaut.
Vielleicht ist es einfach so, dass der Körper vorher einfach für das Kinderkriegen und für die Schwangerschaft vorgesorgt hat. Weil es ist so, das ist ein ganz interessanter Aspekt. In der Pubertät geht bei den Mädchen dann auch deutlich steiler die Knochendichte nach oben in der Pubertät. Und wahrscheinlich ist es so, dass einfach Knochen quasi angespeichert wird dafür, dass eben dann Kinder bekommen werden. Und das wird hinterher ja nicht mehr gebraucht und dann wird es vielleicht einfach wieder abgebaut. Vielleicht hat es damit zu tun, also dass es quasi dann nur in dieser fertilen Zeit auch wirklich benötigt wird, dieser Zusatzknochen, und hinterher ist es dann wieder weniger. Also möglicherweise liegt es daran.
Doch auch hier gibt es Unterschiede. Nicht alle Frauen sind nach der Menopause von Knochenschwund betroffen. Warum das so ist, muss noch erforscht werden. Damit man wichtige Erkenntnisse gewinnt, welche Faktoren Frauen schützen. Und das wiederum könnte ein Ansatz für neue Therapien sein.
Wir untersuchen ja natürlich logischerweise diejenigen, die den Knochen verlieren und behandeln die. Aber die Frage, warum die anderen den vielleicht auch nicht verlieren, könnte ja auch für die Forschung sehr interessant sein.
Noch immer ist unklar, warum manche Frauen und Männer Osteoporose entwickeln und andere nicht. Ebenso ist unklar, warum die Knochen nach einem Bruch im Alter schlechter heilen als in der Jugend. Fragen, denen sich Richard Stange vom Institut für muskuloskeletale Medizin an der Universität Münster widmet. Sein langfristiges Ziel? Neue Therapien entwickeln, um den Knochenschwund aufzuhalten.
Also wir sind hier im Labor der Abteilung für regenerative muskuloskeletale Medizin. Ja, wir können ja einfach mal hier lang gehen, vielleicht erstmal in den größten Raum von allen gehen, wo es hier rechts reingeht. Eines unserer Spezialgebiete ist die Regeneration, die Heilung von Knochen. Und wie unterscheidet die sich beim jungen Menschen, im alten Menschen? Da gibt es Unterschiede und das ist so eine unserer Schwerpunktgebiete, die wir uns anschauen dabei.
Im Labor schauen sich Richard Stange und sein Team spezielle Schnitte von Knochengewebe unter dem Mikroskop an.
Dazu brauchen wir besondere Hochleistungsmikroskope, da spezielle Färbungen, die im Dunkeln fluoreszieren und bestimmte Zellen und Gewebe darstellen. Und ja, dieser Raum muss speziell ausgestattet sein, speziell abgedunkelt sein und ja, bedarf spezieller Mikroskope, um das auch nicht nur sehen zu können, sondern auch analysieren und auswerten, quantifizieren und zählen zu können, um nachher Fakten zu haben und bestimmte Gewebe zum Beispiel vergleichen zu können. Wir haben gerade einen Schnitt mal uns rausgesucht, wo wir uns besonders das Gewebe bei der Knochenheilung im Alter anschauen können. Und wir haben das mal unter das Mikroskop gelegt. Gehen wir einfach mal rein und schauen uns das an.
Auf einem Computerschirm erscheint ein Bild. Es sieht aus wie ein Netzwerk von lose zusammenhängenden Inseln. Manche sind blau, andere rot gefärbt.
Ja, also hier vielleicht mal auf dem linken Monitor sehen wir diesen Schnitt und sehen eben diese Bereiche, die hier so blau dargestellt sind. Das ist ein sogenannter Blasenknorpel oder hypertropher Knorpel, eine bestimmte Art von Knorpelzellen, die im Endstadium ist sozusagen, bevor sie dann durch Knochen ersetzt wird, wie wir das von der Knochenbruchheilung kennen. Die Knochenbruchheilung generell ist in verschiedene Phasen aufgeteilt. Und das ist egal, ob es ein Kind ist oder es ein alter Mensch ist mit einer Osteoporose. Der Ablauf der Knochenheilung ist immer gleich, aber die Phasen und die Länge der Phasen, die unterscheidet sich. Das haben Untersuchungen gezeigt, dass also beim alten Patienten es bis zu 30% länger dauert, bis der Knochen verheilt ist im Vergleich zum jungen Patienten am selben Knochen.
Richard Stange interessiert sich vor allem für die sogenannte extrazelluläre Matrix. So wird das Stützgewebe genannt, in das Zellen eingebettet sind. Auch die Knochen enthalten viel extrazelluläre Matrix. Je mehr Kalzium in dieses Gewebe eingelagert wird, umso fester wird der Knochen. Forschende nennen diesen Vorgang Mineralisation. Diese extrazelluläre Matrix wiederum ist über Oberflächenmoleküle, die Integrine, mit den Knochenzellen verbunden. Und sie könnten ein interessanter Ansatz für zukünftige Therapien sein.
Da gibt es einige, aber vier davon sind eben besonders für den Kontakt zwischen Kollagen, unserem Hauptprotein der extrazellulären Matrix, und den Knochenzellen verantwortlich. Und bei einem von diesen Targets, den Alpha-2-Integrin, konnten wir eben sehen, dass wenn die Funktion gestört ist, wenn man das ausschaltet, dann wird mehr Kollagen gebildet außerhalb der Zelle. Und es kommt nicht nur zu einem Ansteigen des Kollagens, sondern diese Kollagenmatrix verknöchert auch mehr. Das heißt, es kommt zu einer höheren Mineralisierung. Und das ist eigentlich genau das, was uns eigentlich vor der Osteoporose schützt. Weil die Mineralisierung ist ja das, was bei der Osteoporose eigentlich verloren geht. Das heißt, die harte Knochensubstanz nimmt immer mehr ab. Insofern ist das ein mögliches Target, was wir im Moment gerade untersuchen, im Hinblick auf ihre Beeinflussbarkeit.
Noch steht die Forschung ganz am Anfang. Doch möglicherweise lassen sich Knochen mithilfe dieser Oberflächenmoleküle, der Integrine, im Alter stärken, um sie vor Brüchen zu schützen. Ganz grundsätzlich habe sich auf dem Gebiet der Osteoporoseforschung in den letzten Jahren sehr viel getan. Heide Segelkopf.
Wir haben heutzutage Medikamente, mit denen wir eine sozusagen eine Sequenztherapie oder so eine Folgetherapie planen können. Und da kann man ganz schnell ganz viel Knochen gewinnen. Der muss dann aber erhalten werden, das muss man auch medikamentös absichern, das geht leider nicht von selbst, der hält es nicht einfach fest, was er gewonnen hat, sondern er verliert es auch wieder. Das heißt, wir müssen dann helfen, dass man sozusagen die Planung der Therapie so macht, dass man diese Knochendichte dann auch erhält, aber dann sind durchaus auch nochmal Pausen in der Therapie möglich.
Klar ist aber auch, die Menschen werden immer älter und damit steigt die Zahl derjenigen, die im Laufe ihres Lebens eine Osteoporose entwickeln. Mit der richtigen Vorsorge und einer gesunden Ernährung kann aber jeder selbst viel dafür tun, die Knochengesundheit bis ins hohe Alter zu erhalten. Dazu ist es auch wichtig, mit Vorurteilen aufzuräumen. Osteoporose betrifft nicht nur Frauen im hohen Alter. Sie kann früher kommen. Und die Zahlen der Fachgesellschaften zeigen, dass Stand 2023 1,1 Millionen Männer eine Osteoporose haben. Und auch viele von ihnen schon lange vor dem Alter von über 80, oft sogar schon ab 50 Jahren.
Die Awareness ist in der Bevölkerung überhaupt nicht vorhanden. Und viele denken, das ist doch eine Erkrankung, die nur im hohen Alter auftritt. Und das kann ich auf gar keinen Fall haben. Das spielt keine Rolle. Und da ist sicher noch viel Aufklärung zu leisten, weil wir hätten nicht umsonst 6 Millionen Betroffene, wenn es nicht dann doch häufig wäre.
Mürbe Knochen. Wie wir uns vor Osteoporose schützen können. Ein Feature von Christine Westerhaus. Es sprach Katharina Merschel. Regie hatte Stefanie Lasay. Technik Christoph Richter. Redaktion Kim Kindermann.